Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack der Stiftung Münch. Ich spreche heute mit Christoph Grönke, der in Süddeutschland am Bodensee aufgewachsen ist, Jura studiert hat, promoviert wurde und heute Professor für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität in Wien ist. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Grönke.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können.
Es ist Ende Januar 2022. Die Omikron-Welle rauscht mit immer neuen Höchstwerten bei den Corona-Inzidenzen durchs Land. Deshalb sind wir heute digital, virtuell miteinander verbunden. Sie sind aus Ihrer neuen Heimat Wien zugeschaltet. Dort schauen zurzeit ja viele Deutsche sehnsüchtig hin, weil es in Wien genug PCR-Tests gibt, während man in Deutschland dafür stundenlang anstehen muss. Alles gurgelt, heißt bei Ihnen die Devise. Darf ich eingangs fragen, Herr Grönke, wann haben Sie das Angebot zuletzt genutzt und funktioniert es wirklich so gut?
Ich habe es tatsächlich gestern genutzt, das letzte Mal. Gemütlich irgendwann nach dem Frühstück um 11 Uhr habe ich mich hingesetzt und gegurgelt und bin dann rübergeschlappt zum Biller, zum Supermarkt, der am Sonntag auf hatte, und habe das da eingeworfen. Und ich hatte tatsächlich noch am Abend, also um, ja, was war es, 10 Uhr, glaube ich, gestern, hatte ich direkt noch den negativen Befund. Das heißt, dann konnte ich sozusagen unbeschwert in die Woche starten. Also es funktioniert tatsächlich sehr gut, sehr unproblematisch. Man kann wirklich sehr schnell gurgeln. Und das Ergebnis bislang es war immer spätestens innerhalb von 12 Stunden sowas dann wieder verfügbar. Also ich bin sehr begeistert und ja, es ist natürlich tatsächlich auch ein bisschen eine Besonderheit in Wien. Ich glaube, in ganz Österreich ist es noch nicht gleichermaßen gut und ausgerollt und jedenfalls so reibungslos wie in Wien. Funktioniert es, glaube ich, nicht überall. Aber ja, also ich finde es natürlich super.
Und nur nochmal zur Sicherheit. Sie haben dafür 0 Euro bezahlt aus der eigenen Tasche.
Genau.
Anders also, als wir in Deutschland, die für den privaten PCR-Test zwischen 40 und 80 Euro hinlegen.
Genau. Die Tests kann man sich auch im Supermarkt holen. Wenn man da registriert ist, kriegt man so einen QR-Code, zeigt ihn dann vor an der Kasse und dann wird man mit einer Batterie Test-Kits versorgt. Und ja, man kauft dann meistens noch ein bisschen was ein im Supermarkt, also insofern verliert man dann doch Geld, aber für den Test selber muss man nichts zahlen, genau.
Und den österreichischen Steuerzahler kostet es angeblich 6 Euro je Test, während wir in Deutschland bei 43,56 Euro liegen. Aber Herr Grönke, wir wollen ja nicht über Laborkapazitäten oder Testkapazitäten so sehr hauptsächlich sprechen heute, sondern über die elektronische Patientenakte. Und genauer gesagt über die Frage, wie sich die Speicherung und Nutzung von Patientendaten mit dem europäischen Datenschutzrecht verträgt. Aber der Vergleich mit der Situation bei den PCR-Tests drängt sich dann doch irgendwie auf. Wie weit ist uns Österreich denn auch in puncto EPA, oder EPA, die Abkürzung für die elektronische Patientenakte, voraus?
Was die Nutzung und also die Einspeicherung und Nutzung von Versorgungsdaten angeht. Also ich gehe zum Arzt, lass mir Blut abnehmen oder werde geröntgt und zum Zwecke der Gesundheitsversorgung werden die Daten dann gespeichert und können dann später wieder abgerufen werden. Da ist uns Österreich tatsächlich um einiges voraus. Also schon seit einigen Jahren gibt es hier die elektronische Gesundheitsakte, die ELGA. Und es sind, soweit ich das überblicke, ich glaube, 95-96% aller Versicherten hier tatsächlich auch in der ELGA. Wieso das so sozusagen eine große Zahl ist, können wir uns noch gleich anschauen. Aber es wird also sehr, sehr breit genutzt. Mittlerweile sind auch wirklich sehr viele Leistungserbringer nehmen an der ELGA teil. Und es funktioniert tatsächlich auch relativ einfach. Also man kann das über sein Smartphone, kann man da auch Einsicht nehmen in alle Informationen, die dort abgelegt sind. Also im Vergleich dazu, wie das in Deutschland sich noch darstellt, ist Österreich uns da tatsächlich noch schon um einiges voraus.
Sie tippen auf Ihr Smartphone und dann sehen Sie was?
Ich kann das, also da muss man die App öffnen, da muss man sich authentifizieren natürlich. Also so ganz so einfach kommt man natürlich nicht ran. Wenn man diese Hürden übersprungen hat, dann kann man sozusagen seine Befunde einsehen. Bei mir sind das noch nicht so wahnsinnig viele. Ich bin jetzt noch nicht so lange hier. Sehr praktisch natürlich, dass das Impfregister auch mit der ELGA verknüpft ist. Also ich kann jederzeit meinen Impfstatus hier abrufen und mir auch das Zertifikat, das aktuelle, mal runterladen. Also das ist das, was ich sehe. Und über meine Kolleginnen hier, Mitarbeiter, die können sozusagen dann ihre gesamte Krankheitsgeschichte da einsehen. Also alle Befunde, die da jemals generiert wurden, können die da einsehen. Sie können sie natürlich auch sperren. Sie können Ärzte, Einzelne auch sperren oder den Zugriff wieder freischalten. Also haben da relativ, ich sag mal, feingranulare Möglichkeit, wie man so schön sagt, da tatsächlich den Inhalt der Patientenakte auch selber zu gestalten. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so was man sagen würde, der souveräne Patient, würde ich mal sagen. Man hat so seine Gesundheitsinformationen im Griff.
Und nochmal zurück, Sie mussten für den Impfpass, das Impfzertifikat, müssen Sie als Österreicher oder als Wahlösterreicher nicht zur Apotheke laufen und sich irgendwas einscannen lassen, ausstellen lassen? Das funktioniert
nicht? Nee, das war ich, also als ich meine Boosterimpfung zum Beispiel bekommen hatte, ich saß da im Austria Center im Impfzentrum und habe da den Pieks bekommen und eine Minute später, als ich auf der Rolltreppe war, habe ich schon mal nachgeschaut und da war das schon drin und ich konnte das direkt dann das Zertifikat runterladen.
Das sind tatsächlich Vorteile im Alltag, die Sie da genießen. In Deutschland gibt es die EPA ja eigentlich auch, nur dass es noch keiner so recht mitbekommen hat, würde ich mal behaupten. Wenn meine Krankenversicherung, ich habe nach einem Jahr mit einigen Mühen herausgefunden, dass sie mir das auch anbietet, eine EPA anzulegen, aber ich muss regelrecht mich vorkämpfen, dorthin durch einen Dschungel an Links und Klicks. Das ist in Österreich anders.
Mhm, genau, das ist anders. Schon allein das Konzept, das beide Länder verfolgen, ist schon relativ unterschiedlich. In Österreich wie in anderen europäischen Ländern, die sozusagen zu den Vorreitern, was Digitalisierung im Allgemeinen, aber auch gerade die Digitalisierung im Gesundheitsbereich angeht, setzen da auf ein Opt-out-Konzept. Das heißt, man ist automatisch erstmal dabei. Und wenn man nicht mitmachen möchte, wenn man eben keine elektronische Patientenakte haben möchte, dann muss man aktiv werden und sich da raus opten. In Deutschland ist das genau umgekehrt bislang. Also da hat der Gesetzgeber ein Opt-in-System realisiert. Das heißt, wenn ich eine Patientenakte haben möchte, dann muss ich aktiv werden, muss mich da anmelden. Und offensichtlich haben das noch nicht allzu viele getan. Ich glaube, die Anmeldezahlen liegen da so bei 1,5%. Ich weiß nicht, ob Sie da die aktuellsten Daten haben, aber das scheint mir noch relativ wenige zu sein. Hängt natürlich dann auch davon ab, wie gut man darüber informiert wird, über die Möglichkeit, das überhaupt zu tun. Und da ist, glaube ich, schon das erste kleine Problem bei dem deutschen Konzept. Diejenigen, die vor allem mit den Patienten zu tun haben, also die Ärztinnen, die Ärzte, die sind, glaube ich, momentan noch nicht so wirklich begeistert von der Patientenakte, habe ich den Eindruck. Und an denen läge es ja vor allem zu sagen, lieber Herr Grönke, lieber Herr Balster, wollen Sie nicht da reinopten? Wollen Sie sich keine Patientenakte beschaffen? Das macht uns das Leben leichter. Dann würden wir uns wahrscheinlich auch überlegen und sagen, ja klar, warum nicht? Aber wenn die Ärztinnen und Ärzte dann nicht mit dabei sind, dann wird's, glaube ich, schwierig.
Bekommt der Arzt in Österreich dafür eigentlich einen Incentive, einen Anreiz? Gibt es 5 € je überzeugten Österreicher?
Ich glaube nicht, nein. Also ich habe jedenfalls noch kein Geld dafür bekommen. Man muss natürlich sagen, als das in Österreich eingeführt wurde, waren natürlich auch nicht alle begeistert erstmal. Also ich die ganzen Gutachten, Stellungnahmen, juristischen Gutachten auch, die auch mit dem Datenschutz interessanterweise argumentiert haben, dass das alles nicht so ordentlich gemacht sei, die damals erstellt wurden. Die wurden unter anderem auch von den Ärzteverbänden erstellt. Also die sind am Anfang tatsächlich in Österreich auch so ein bisschen Sturm gelaufen gegen diese ELGA. Aber ganz offensichtlich hat sich dann mit der Zeit schon auch die Einsicht eingestellt, dass es mit auch sehr vielen Vorteilen verbunden ist, wenn ich da eine solide Datenbasis habe, um meine Patientinnen und Patienten zu versorgen.
Jetzt ist es ja so, Herr Krünke, wir sprechen nicht zufällig miteinander, weil Sie nun mal das Glück haben, in Österreich sich niedergelassen zu haben, sondern Sie haben auch ganz handfest und sehr detailliert analysiert, wie es mit der elektronischen Patientenakte nicht nur in Österreich aussieht, sondern auch noch in anderen europäischen Ländern, nämlich in Estland und in Spanien. Diese Untersuchung ist im vergangenen Jahr als Buch erschienen und deshalb möchte ich Sie fragen, Sie haben schon einen grundsätzlichen Unterschied gerade angesprochen oder eine Kategorie, das Opt-in oder Opt-out. Welche anderen grundsätzlichen Unterschiede können Sie feststellen bei diesen drei Modellen und wo ordnet sich dann das vierte, nämlich das deutsche, ein?
Also in der Tat, das ist so der augenscheinlichste Unterschied erstmal. Man ist erstmal in diesen drei Ländern grundsätzlich dabei und muss sich, wenn man raus möchte, dann muss man aktiv werden und sich rausopten. Allerdings haben wir gesehen bei der Studie, dass Opt-out nicht gleich Opt-out ist. Also da gibt es durchaus einige sehr unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Also beispielsweise in Österreich ist der Opt-out eigentlich sehr differenziert geregelt. Also man hat zwar grundsätzlich dieses Opt-out-System, also automatisch werden etwa meine Befunde und so weiter eingespeichert in der elektronischen Gesundheitsakte. Allerdings bei bestimmten Informationen, etwa besonders sensiblen Informationen wie etwa eine HIV-Infektion oder eine psychische Erkrankung, da gelten dann nochmal verschärfte Informationspflichten. Also diese Informationen werden erst dann eingespeichert, eingearbeitet in die ELGA, wenn der Patient vom Arzt oder von der Ärztin nochmal darauf hingewiesen wurde, dass er die Möglichkeit hat, diese Einspeicherung zu widersprechen. Also hat dann der Einzelne wirklich nochmal bei besonders sensiblen Informationen nochmal die Gelegenheit, nochmal drüber nachzudenken, will ich das wirklich, dass das jetzt in meiner ELGA steht und dass der andere Arzt, bei dem ich nächste Woche bin, der soll diese Informationen dann auch einsehen können. Also das ist ein Beispiel für eine alternative Gestaltungsmöglichkeit. Oder in Spanien etwa, ganz interessant fand ich, dort jedenfalls nach der Konzeption der Regierung dort besteht die Möglichkeit, Informationen in der Gesundheitsakte auszublenden. Also ich habe, wie das auch in Österreich, auch in Estland der Fall ist, die Möglichkeit, Informationen, die ich nicht in der Akte haben möchte, auszublenden. Allerdings in Spanien wird das dann nicht völlig rausgenommen aus der Akte, sondern die Information wird dann lediglich verschattet. Mit der Konsequenz, wenn ich dann zum Arzt gehe, dann sieht der, okay, da an der und der Stelle war eine Information oder ist eine Information, aber ich kann nicht sehen, was für eine Information das ist, sondern dann kann der Arzt die Patientin oder den Patienten dann darauf ansprechen und vielleicht sagen, also hören Sie mal, wenn das, ich weiß nicht, was das für eine Information ist, aber ich bin dabei, Ihnen jetzt ein Medikament zu verschreiben und da bestehen möglicherweise Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten. Also wenn da Informationen sind, die da relevant sein könnten, dann wäre es gut, wenn Sie mir das auch mitteilen würden, sodass da so ein bisschen die Möglichkeit besteht, den Patienten nochmal aufzuklären. Wenn die Information gar nicht drin ist und man gar nichts sieht, dann bestimmt diese Möglichkeit nicht. Also das sind interessante Unterschiede in der Ausgestaltung. Das, glaube ich, ist interessant, gerade wenn man als Gesetzgeber vor der Wahl steht, welche Gestaltungsalternativen bieten sich mir da eigentlich.
Ich möchte gerade mal einhaken. Was passiert in diesem Fall, den Sie geschildert haben, die Verschattung? Was passiert dann, wenn der Patient, die Patientin gar nicht selbst in der Lage ist zu sagen, freischalten, sondern ich sehe, sagen wir, in einem Notfall oder eben wenn der Patient nicht mehr Herr des Verfahrens ist, aber ich sehe als Arzt, da ist was, was ich gerne wissen möchte.
Genau, das ist auch so ein Spezifikum, würde ich mal sagen, nach der Konzeption. Dort soll ein Notfallmodus auch eingefügt werden, eingerichtet werden, der es dem Arzt dann ermöglicht. Der Patient ist beispielsweise bewusstlos, ja, kann gar nicht mehr sagen, was da für Informationen sind. Dann habe ich als Arzt auch, soll ich die Möglichkeit haben, mich sozusagen ausnahmsweise dann selber dafür freizuschalten und in einen Notfallmodus einzutreten, sodass ich dann Zugriff auf diese Informationen habe. Das muss ich natürlich dann auch begründen. Und dieser Zugriff wird selbstverständlich, wie natürlich auch alle Zugriffe, dann auch protokolliert, sodass ich als Patient dann immer die Möglichkeit habe, im Nachhinein auch festzustellen, wer hat diese Informationen eingesehen. Also das ist vielleicht auch etwas, was sich eigentlich durch alle drei Systeme, die wir uns da im Vergleich zum deutschen System angeschaut haben, durchziehen. Protokollierung ist da natürlich sehr, sehr wichtig. Also auch ich sehe beispielsweise immer, wenn ich da mich in meine ELGA einwähle, sehe ich immer, wer hat da zugegriffen auf etwa auf meine Impfinformationen. Also da wird natürlich auch meine eigenen Zugriffe werden auch protokolliert. Nicht, dass da einer mal sich an mein Smartphone setzt und da unbefugt zugreift. Aber auch wenn da sozusagen die Gesundheitsbehörde mal sozusagen den nationalen Impfstatus da mal abrufen möchte, auch das sieht man dann. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass so als Sicherungsmaßnahme, dass man da eine ganz umfassende Protokollierungspflicht auch einführt.
Und dann wird auch ein Opt-out-System, das ja, wenn man es sehr kritisch sagen möchte, den Bürgern ist ein bisschen überstülpt, mitzumachen erstmal bei der EPA, dann wird auch dieses Modell datenschutzrechtlich konform mit den gegenwärtigen Regeln. Mhm. Das ist ja die Gretchenfrage. Wie passt das zum Datenschutzrecht und gibt es dagegen nicht unzählige Verfahren von Verfechtern der Datensparsamkeit, die dagegen klagen und vors Gericht ziehen und die Sache vielleicht aufhalten.
Ganz genau. Also aus meiner Sicht und offensichtlich auch aus der Perspektive ganz vieler Gesetzgeber, auch in Europa, ist die Einführung eines solchen Opt-out-Systems grundsätzlich mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar, mit europäischem Datenschutzrecht. Es gab da auch schon vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung Arbeiten der europäischen Datenschutzgruppe, die das ganz grundsätzlich auch ausgebreitet hat. Dort ist auch eben auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten von elektronischen Patientenakten eingegangen worden. Natürlich auch unter Berücksichtigung dieser beiden Konzepte Opt-in, Opt-out-Konzept. Und dort wurde eigentlich sehr schön dargelegt, dass die Entscheidung für ein Opt-out-System den nationalen Gesetzgebern grundsätzlich frei steht. Allerdings natürlich, wenn ich mich für ein Opt-out-Konzept entscheide, dann hat das gewisse Folgen sozusagen auf den nachgelagerten Ebenen. Ich muss dann als Gesetzgeber ganz besonders sorgfältig darauf achten, dass die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, zu sehen, wie werden ihre Informationen dort verarbeitet. Sie müssen die Möglichkeit haben, diese Informationsverarbeitungen möglichst fein granular, sage ich mal, zu steuern. Und sie müssen dann selbstverständlich auch die Möglichkeit haben, wenn sie damit nicht einverstanden sind, dieses System dann auch wieder verlassen zu können. Also es ist im Grunde die Entscheidung für ein Opt-out ist zwar zulässig, aber aus Gründen des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung, wenn man es sozusagen die deutsche Grundrechtsdogmatik da aufgreifen möchte, zum Schutze der informationellen Selbstbestimmung muss ich dann als Gesetzgeber eben auch sozusagen Sicherungsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Patientinnen und Patienten einführen.
Welche Rolle spielt die Frage, wo die Daten gespeichert werden in der Debatte? Das ist ja unsere Schreckvorstellung, oder die eine Vorstellung ist, der Staat, die Krankenversicherung greift sozusagen mit den geltenden Regeln, nach den geltenden Regeln schon zu sehr auf meine Daten zu. Die andere Vorstellung ist, das machen Hacker, das machen Facebook und nennen sie die anderen Konzerne, die wir immer im Generalverdacht haben, sowas gerne zu tun.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich das ist in der Tat jetzt eine wichtige Frage. Die Krankenversicherung, muss man natürlich dazu sagen, die haben nach der jetzigen Rechtslage und sicherlich auch nach der künftigen Rechtslage keinen Zugriff auf diese Informationen. Also da muss ich als Versicherter nicht damit rechnen, dass dann die Krankenversicherung mal schreibt und da auf die Inhalte meiner Patientenakte dann eingeht und daraus vielleicht Konsequenzen zieht, was da so drinsteht und was da eingefüllt wurde. Also die Gefahr besteht nicht. Aber in der Tat natürlich, die Datensicherheit, Informationssicherheit ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da gibt's, ja, auch da gibt's unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten letztlich. Also gerade auch in den Rechtsordnungen, die wir uns da angeschaut haben, stellt sich eigentlich eine bunte Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten dar. In Österreich etwa ist das sehr dezentral ausgestaltet. Also dort werden die Informationen bei den einzelnen Leistungserbringern gespeichert. Also dort gibt es auch Regelungen in Bezug auf die Frage, wie müssen die Datenspeicher ausgestaltet sein, wie sicher muss das sein. Aber die werden letztlich dezentral bei den Leistungserbringern abgespeichert. Es gibt also keine zentrale Gesundheitsdatenbank, wenn man so möchte. Also die ELGA ist keine Akte, die irgendwo zentral auf irgendwelchen Servern liegt. Zentral werden allein eigentlich die Verweise abgelegt. Also wenn ich als Arzt dann beispielsweise eine zugreifen möchte auf die Patientenakte eines Patienten, dann schicke ich eine Anfrage sozusagen an die Zentrale und die verweist mich dann auf die Daten, die in den Speichern der einzelnen Leistungserbringer abgelegt werden. Also der Hacker, der sich Zugriff etwa auf einen einzelnen Datenspeicher da verschafft, der hätte gar nicht die Möglichkeit, dann auch auf alle übrigen Datenspeicher zuzugreifen. Also er hätte nicht sozusagen mit einem Klick, um es mal überspitzt zu formulieren, Zugriff auf sämtliche Informationen des einzelnen Patienten. Das Gegenbeispiel, also in Estland beispielsweise, ist das alles sehr zentral gespeichert. Die haben da ihre zentrale Infrastruktur, die nicht nur für die Gesundheitsanwendungen, sondern letztlich eigentlich für alle Anwendungen des digitalen Staates besteht. Das ist eine zentrale Infrastruktur, die sogenannte X-Road, wie es dort heißt. Allerdings, wenn ich ein solches System etabliere, dann wachsen natürlich auch die Anforderungen an die Sicherungsmaßnahmen, die ich treffen muss. Also das ist im Grunde mit einem Sicherheitsstandard abgespeichert, der den Verschlüsselungsmechanismen auf einer Blockchain ähnelt. Also das ist ganz sicher eine wichtige Frage, die man als Jurist natürlich nur bedingt beantworten kann. Sie kennen ja den Spruch, er war Jurist und auch sonst vom mäßigen Verstande. Also das können dann nicht die Juristen beantworten, wie das am sichersten zu gestalten ist, sondern das ist natürlich dann auch vor allem eine technische Frage.
Aber schön, dass Sie nochmal auf Island zu sprechen kommen, denn das ist gemeinhin ja das Land, das als das Wunderland der Digitalisierung gefeiert wird. Während wir bei Österreich das jetzt erst gelernt haben mit Ihnen und bei Spanien noch, glaube ich, weithin überhaupt nicht im Kopf haben, dass es dort solche Fortschritte gegeben hat in den vergangenen Jahren und dass die Systeme vielleicht dort moderner sind als in Deutschland. Würden Sie sagen, die Esten haben da den Stein der Weisen gefunden oder sehen Sie eher bei den anderen Ländern Vorbildcharakter, Dinge, die wir in Deutschland mit Erfolg kopieren könnten?
Ich glaube, Estland ist eine interessante Kontrastfolie natürlich, weil man dort natürlich auch Möglichkeiten hat, die man in Deutschland nicht so hat. Zugleich muss man in Anbetracht dieser der äußeren Rahmenbedingungen, sage ich mal, die in Estland herrschen, natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein mit Übertragungsmöglichkeiten. Also Estland hat seine ganzen digitalen Anwendungen natürlich unter ganz anderen Rahmenbedingungen gestaltet. Ja, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte man da im Grunde dann von null auf sauberen Schreibtisch den digitalen Staat sozusagen entwerfen und mit ihm natürlich dann auch diese elektronische Patientenakte. Auch von der Größe her muss man aufpassen. Also ich glaube, die Einwohnerzahl von ganz Estland entspricht ungefähr so der Einwohnerzahl von Wien. Also wenn man dort Aussagen etwa zur zentralen oder nicht zentralen Speicherung trifft, dann muss man schon auch berücksichtigen, dass das doch eine relativ überschaubare Einwohnerzahl auch ist und ist natürlich ganz anders, unter ganz anderen Voraussetzungen stattgefunden hat, die Etablierung dieses Systems als jetzt etwa in Deutschland, ja, mit der föderalen Gliederung, mit den gewachsenen Strukturen, mit den gewachsenen Versorgungsstrukturen, und der doch deutlich höheren Anzahl an Einwohnern. Das macht es, glaube ich, jedenfalls nicht so ohne weiteres möglich, das einfach dann so zu übertragen. Also ich glaube, da sollten wir dann vielleicht doch eher, wenn es darum geht, tatsächlich ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu importieren, dann vielleicht doch auch noch auf die anderen Staaten auch schauen.
Ja, das bringt uns ja zur Frage, was da überhaupt noch möglich ist. Es ist nicht so lange her wie der Fall des Eisernen Vorhangs, aber seit 2003 mindestens macht Deutschland Vorarbeiten, wenn man es populistisch sagen wollte, stümpert daran herum, eine elektronische Gesundheitskarte zuerst einmal vernünftig einzuführen und dann die elektronische Patientenakte hinzubekommen. Also 20 Jahre mit Vorentscheidungen lasten schon auf diesem Prozess. Wie viel kann man jetzt überhaupt noch von anderen Ländern sich abschauen und reinkopieren ins deutsche System?
Also ich denke, da ist noch sehr, sehr viel möglich. Der erste Schritt besteht natürlich darin, dass man erstmal politisch den Willen fasst, dass man das überhaupt effektiver und effektiv ausgestalten möchte. Das war, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen das Problem. Ich meine, in Deutschland ist man, was den Datenschutz angeht, traditionell doch eher auf der im Team Vorsicht, wie man heute so schön sagt, ja, etwas zurückhaltender. Also so die automatische Anlage und Befüllung und Zugriffsmöglichkeiten auf Gesundheitsdaten und Zusammenführung dieser Daten, das ruft, glaube ich, bei vielen Datenschützern so ein bisschen so eine Horrorvorstellung dann hervor. Informationelle Selbstbestimmung ist auch über Jahrzehnte hinweg schon immer ein ganz wichtiges Leitprinzip gewesen. Und deswegen, glaube ich, war es sehr, sehr lange, hat man da sich schlichtweg nicht dran getraut, zu einem so großen Schritt, in Anführungszeichen. Allerdings, dieser erste politische Schritt scheint mir langsam begangen zu werden, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut. Dort steht ja mittlerweile schwarz auf weiß auch drin, ich weiß nicht, welche Seite, aber dort steht drin, dass in Deutschland jetzt eben auch ein Opt-out-Konzept umgesetzt werden soll. Also tatsächlich werden die Worte Opt-out verwendet. Was genau darin dann rauskommen soll, das ist noch ein bisschen offen. Also haben die Koalitionsparteien sich nicht geäußert. Es soll ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz eingeführt werden. Auch das ein wichtiges Element. Also wir haben ja bisher immer nur so von Versorgungsdaten oder der Nutzung von Gesundheitsdaten zu Versorgungszwecken gesprochen. Aber der nächste Schritt wird ja dann darin bestehen, wie kann man diese Informationen dann dazu nutzen, um das Ganze auch zu Forschungszwecken nutzbar zu machen, unter Wahrung natürlich aller datenschutzrechtlichen Kautelen. Aber das ist, da stecken ja auch ganz viele Hoffnungen letztlich darin, dass man diese Informationen dann auch für Forschungszwecke nutzen kann. Und offensichtlich besteht da von politischer Seite aus mittlerweile auch der Wille dazu, das so zu regeln. Und was wir so ein bisschen mit dieser Studie auch machen wollten, ist zu sagen, also am Datenschutzrecht wird es jedenfalls nicht scheitern. Also das Datenschutzrecht als Argument gegen solche Gestaltungen oder gegen solche Konzepte, das wollten wir so ein bisschen abräumen und vom Tisch nehmen. Und ja, also ich glaube, wenn man sich allein diese drei Länder anschaut, gibt es dort eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Und so ein bisschen muss man ja auch sagen, wenn man jetzt auf den deutschen Gesetzgeber einprügelt, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich damit ein bisschen Zeit gelassen hat. Weil jetzt hat man so ein bisschen so das gesamte Spektrum eigentlich an Möglichkeiten, wie man das gestalten kann und wie das denn in der Praxis auch funktioniert, hat man ja jetzt vor Augen. Man kann auch aus den Fehlern von anderen Staaten lernen und kann diese Fehler erst gar nicht begehen. Also insofern glaube ich, ich würde das sehr, sehr positiv sehen, dass wir, wenn wir den politischen Willen haben, da jetzt doch einige Möglichkeiten zur Gestaltung haben.
Wer recht spät kommt, den belohnt das Leben. In dem Fall wäre das die Hoffnung für Deutschland und die EPA. Herr Grünke.
Genau, ja, ab und zu. Man muss ja auch mal das Positive sehen.
Das nehmen wir als Ihr Schlusswort für heute. Ganz herzlichen Dank für die lebhaften Eindrücke aus Wien und den detaillierten Blick in die Gesundheitssysteme von drei oder vier europäischen Ländern und wie sie mit dem Datenschutzrecht umgehen bei der Verwirklichung einer elektronischen Patientenakte. Vielen Dank, viele Grüße, Herr Grünke. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören.